Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Diese Anforderungen, die damit einhergehen, zum Beispiel dieses Tempo, die Reizflut, das sind Dinge, für die sind wir evolutionär bedingt gar nicht ausgestattet. Und deswegen würde ich sagen, das ist vor allen Dingen ein systemisches Phänomen, weil wir Menschen in einer Umwelt leben, die ganz bestimmte Kompetenzen abverlangt und genau die müssen wir aufbauen. Die Welt, die wird chaotisch und unvorhersehbar bleiben, das zeichnet sich ab. Wir können aber als Menschen sehr wohl lernen, auch unter unsicheren Bedingungen Halt zu finden und zwar nicht im Außen, sondern in uns selbst. Und Unsicherheit ist ja nicht nur etwas Negatives, sondern kann auch etwas sehr, sehr Positives sein. Es bedeutet ja, dass Dinge offen sind. Ich weiß nicht, wie es ausgehen wird, aber eine offene Sache, die kann ich mitgestalten, ich kann Einfluss nehmen und ich kann die Zukunft formen. Also wir können das auch positiv betrachten.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie finden wir Kraft im Loslassen? Dazu habe ich wieder Professor Dr. Eva Asselmann eingeladen. Professor Dr. Eva Asselmann war bereits in Folge 99 zu hören zum Thema, woran wir wachsen, und in Folge 118, wie entspanne ich schnell und einfach. Ich konnte sie ebenfalls für unser Gemeinschaftswerk das Buch New Work und Resilienz gewinnen, wo sie auch über die Persönlichkeitseigenschaften und deren Einfluss auf Resilienz gesprochen und geschrieben hat. Und jetzt freue ich mich sehr, über ihr neues Buch zu sprechen mit ihr. Das Buch heißt Too Much, warum wir Kontrolle suchen und Kraft im Loslassen finden. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, liebe Eva.
Hi Dani, ich freue mich ebenfalls sehr.
Eva, ich habe jetzt die Einleitung kurz weggelassen und dich, um nochmal vorzustellen, es ist ja wieder ein bisschen was passiert seit den letzten Folgen. Wärst du nochmal so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist?
Puh, in einigen Worten ist das immer relativ anspruchsvoll, aber ich probiere es mal. Ich bin aktuell Professorin für Persönlichkeitspsychologie an der Health and Medical University in Potsdam. Ich war in den vergangenen Jahren auch viel an der UCLA in Kalifornien. Habe da geforscht und viel interagiert mit amerikanischen WissenschaftlerInnen und ich forsche dazu, wie sich unsere Persönlichkeit über die Lebensspanne hinweg verändert, was uns prägt, zum Beispiel einschneidende Ereignisse wie der Berufseintritt oder auch die Geburt eines Kindes. Ich interessiere mich aber auch ganz besonders für die Wechselwirkung zwischen Persönlichkeit und Stress. Wie reagieren wir eigentlich auf Herausforderungen? Was lässt uns ausbrennen? Was gibt uns Energie? Und vor allen Dingen, was können wir selbst aktiv dafür tun, dass wir gesund bleiben, fit bleiben, engagiert bleiben, dass wir uns positiv entwickeln?
Ja, also es ist ja kein Zufall, dass Eva jetzt schon zum dritten Mal hier ist, denn wenn wir uns in den Paperwings Podcast anschauen, dann geht es ja nicht nur um Führung, es geht vor allem auch um Resilienz, Widerstandsfähigkeit und genau eben auch diese Themen, mit denen sich Eva beschäftigt. Jetzt hast du schon mal ein ziemlich cooles Cover. Ich beschreibe es mal ganz kurz, man sieht quasi in Magenta zu einem leicht transparenten Magenta immer wieder wiederholen, too much, too much, too much, too much, too much. Und allein schon, wenn ich den Titel vorlese, geht mein ganzer Körper schon irgendwie in Resonanz damit. Wie ist es zu dem Titel gekommen?
Ich denke, too much ist ein Schlagwort für das, was aktuell viele Menschen bewegt, was wir alle fühlen, dass der Alltag uns einfach zu viel wird. Too much fasst das einfach wunderbar zusammen und das hat ja mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Dingen zu tun, die ich aufdrösel in dem Buch. Ich gehe also ein auf die unterschiedlichen Quellen von Überforderung in einer schnellen, reizüberfluteten, chaotischen, unsicheren, teilweise auch angsteinflößenden Welt. Und ich versuche nicht nur das Ganze zu beschreiben, sondern auch zu erklären, warum wir darauf so empfindlich reagieren, was das mit unserem Bedürfnis nach Kontrolle macht und vor allen Dingen aber auch, wie wir bestehen können, obwohl die Zukunft vielleicht orientierungslos und unsicher erscheint, wie können wir unsere Selbstwirksamkeit stärken? Wie bleiben wir handlungsfähig unter diesen Umständen?
Du beschreibst ja die Gegenwart als ein permanentes zu viel. Woran merken wir ganz konkret, dass wir in diesem Zustand leben?
Viele merken das daran, dass das Tempo einfach sehr, sehr schnell ist, dass sie reizüberflutet sind, dass wir zum Beispiel ganz, ganz viele E-Mails bekommen, dass wir auch in verschiedenen Rollen gleichzeitig sind. Ich sitze vielleicht am Schreibtisch, versuche meinem E-Mail-Berg Herr zu werden, dann ruft die Kita an, bittet darum, dass ich das Kind abhole, was gerade vom Klettergerüst gefallen ist und so weiter und so fort. Also ganz viele Anforderungen, Eindrücke, Reize kommen eins zum anderen. Und hinzu kommt dieses Gefühl, dass unsere Zukunft zunehmend unsicher ist. Wir lesen ja jeden Tag Negativschlagzeilen. Wir lesen, wie es scheinbar mit der Welt bergab geht. Das macht vielen Menschen Angst und belastet natürlich zusätzlich. Und wir leben in einem Zeitalter der technologischen Disruption. KI hat unseren Alltag bereits fundamental verändert. Er wird es auch noch weiter tun. Da bangen viele Menschen nicht nur allgemein um die Zukunft, sondern unmittelbar auch um ihre eigene Existenz. Wie wird es zum Beispiel mit meinem Job weitergehen? Bin ich austauschbar? Wird man mich wegrationalisieren? Wo kann ich langfristig meinen Platz in der Welt sichern und finden?
Warum hast du dich entschieden, Überforderung nicht als individuelles Versagen, sondern als gesellschaftliches Phänomen zu betrachten?
Weil diese individuelle Ebene allein zu kurz greift. Wir Menschen, wir leben ja immer in einer Umwelt, in einem System, das auf uns einwirkt. Und unsere moderne Umwelt, die hat viele Eigenschaften, für die wir gar nicht ausgestattet sind, evolutionär bedingt. Wenn wir uns mal unsere Vorfahren vorstellen, dann lebten die ja unter ganz anderen Umständen. Der Rhythmus des Lebens, der wurde getaktet durch das Licht, durch die Tageszeiten, durch basale Dinge in der Natur. Da gab es einen ganz natürlichen Wechsel zwischen Ruhen und Wachen, wenn man zum Beispiel unmittelbar angreifen musste oder sich verteidigen, weil dann Raubtier war, eine gefährliche Situation. Danach gab es aber auch wieder diese Ruhephasen und die wurden von außen gesetzt. Und heutzutage leben wir in dieser künstlichen, verdichteten Welt. Die ist ganz toll, weil sie uns ein Leben ermöglicht mit ganz, ganz vielen Optionen. Wir können uns selbst verwirklichen. Das Leben ist sehr viel komfortabler, als es noch vor Jahrzehnten, Jahrhunderten war. Und ich glaube, niemand möchte, dass es verschwindet. Aber diese Anforderungen, die damit einhergehen, zum Beispiel dieses Tempo, die Reizflut, das sind Dinge, für die sind wir evolutionär bedingt gar nicht ausgestattet. Und deswegen würde ich sagen, das ist vor allen Dingen ein systemisches Phänomen, weil wir Menschen in einer Umwelt leben, die ganz bestimmte Kompetenzen abverlangt und genau die müssen wir aufbauen.
Du schreibst ja, dass wir oft das Gefühl haben, vom Leben getrieben zu sein. Was passiert eigentlich psychologisch, wenn Menschen diesen Kontrollverlust erleben?
Die unmittelbare Folge ist Stress, dass also unser System hochfährt. Und Stress ist immer unspezifisch. Stress ist eine Reaktion unseres Körpers auf Anforderungen in der Umwelt. Der Körper, der stellt vermehrt Energie bereit, stärkt uns, damit wir unmittelbar reaktionsfähig sind, an für sich eine sinnvolle Reaktion. Langfristig führt das aber dazu, dass wir ausbrennen, dass wir immer erschöpfter werden. Und wir können in so einen Kreislauf geraten. Wir sind dann immer erschöpfter und haben natürlich umso mehr das Gefühl, dass uns das Leben überfordert. Das führt zu noch mehr Stress, noch mehr Überforderung und so weiter. Also ein Kreislauf kann daraus resultieren, indem wir uns zunehmend kraftlos, hilflos und überfordert fühlen.
Aber warum reagieren wir auf dieses zu viel so häufig mit noch mehr Kontrolle statt mit Entlastung?
Weil wir häufig reflexartig reagieren, gerade dann, wenn wir gestresst sind, da überlegen wir nicht mehr, was jetzt eine sinnvolle Reaktion wäre, sondern wir reagieren unmittelbar. Und das ist evolutionär in uns angelegt, dass wir dann direkt reflexhaft versuchen, die Situation zu kontrollieren. Kontrolle ist ein ganz wesentliches menschliches Grundbedürfnis. Menschen wünschen sich, ihre Kontrolle vorhersehen, beeinflussen, kontrollieren zu können, einfach weil es für unsere Vorfahren wichtig war, um zu überleben. Man musste wissen, was geschieht in der Umwelt, damit man sich entsprechend vorbereiten und verteidigen konnte. Und so ist das heute natürlich immer noch. Und wenn wir das Gefühl haben, die Dinge entziehen sich unserer Kontrolle, dann macht das Stress und Angst.
Wenn man da jetzt ganz praktisch reinschaut, also ich nehme mal bewusst Frauen, die einen extrem hohen Mental Load ganz oft haben, in unterschiedlichen Welten, die sind im Elternbeirat, die haben einen Job, die müssen sich um die Kindertermine kümmern oder wollen sich kümmern, wie auch immer, es geht jetzt gar nicht um gesellschaftliche Zuschreibung, sondern um die Ist-Zustand, dass in dieser Rolle extrem viel da ist. Was glaubst du, was kann man loslassen? Wo kann man loslassen? Also das heißt, es ist ja ein aufgabenbezogenes Rollenverhalten, dass man diese Kontrolle hat. Und wenn wir jetzt sagen, lass los, dann werden sie sagen, ja, was soll ich denn loslassen? Dann passiert ja was Schlimmes. Also ich sehe da so ein bisschen ein Dilemma.
Ja, häufig haben wir Angst vor negativen Konsequenzen und durchdenken diese Konsequenzen aber nicht bis zum Ende. Man kann sich erstmal fragen, was genau befürchte ich denn, was würde im schlimmsten Fall passieren und wäre das wirklich so schlimm, wie ich jetzt gerade glaube? Und dann, natürlich wollen wir so ein gewisses Maß, wir wollen ja funktionsfähig sein in unserem Alltag. Niemand möchte, dass alles über ihm hineinbricht. Was man auf jeden Fall kann und tun sollte, ist regelmäßig Pausen schaffen. Denn durch diese permanenten Anforderungen haben wir auch häufig das Gefühl, wir müssen permanent on air sein, wir müssen immer senden, immer griffbereit, parat stehen, damit wir unmittelbar reagieren können. Und das ist häufig etwas, was wir annehmen, ohne es zu hinterfragen. Häufig müssen wir nicht direkt auf etwas reagieren. Wir können auch das E-Mail-Postfach offline schalten und dann erstmal ein paar Stunden offline sein und dann reagieren. Das ist ganz wichtig, damit wir langfristig unseren Akku immer wieder aufladen und dann reagieren können. Was ich direkt tun kann, ist mir mal aufschreiben, was gibt es denn eigentlich gerade für Anforderungen? Denn was sehr stresst, ist immer dieser Loop im Kopf, was man jetzt gerade noch zu tun hat. Und dann, wenn es so immer so aufploppt, ich muss ja noch das machen und das und das und das. Und dann dieses Gefühl, oh Gott, das überrollt mich ja alles. Und das können wir ordnen. Wir können uns entlasten, indem wir einfach mal alles aufschreiben, ganz ungefiltert. Wenn etwas hinzukommt, das hinzufügen auf diesem Blatt Papier, weil wir so gedanklich loslassen können. Denn wir haben ja diesen Ort, an dem wir all das geparkt haben. Und dann können wir überlegen, was ist jetzt gerade unmittelbar wichtig, worum muss ich mich direkt kümmern, was steht mittelfristig an, was auch relevant ist und was sind vielleicht so Dinge, die oben drauf kommen, die man aber getrost wirklich auch loslassen und überhaupt gar nicht tun kann. Also dieses Prioritäten setzen, das Ordnen auf dem Blatt Papier schafft ganz viel Entlastung.
Ja, also auch dafür die Zuhörerinnen, das kann ich nur dringend empfehlen, weil ich weiß, was in so, ich glaube, ich habe mir ab und zu in meinen Karrieren auch mal Karrierepunkte was kosten lassen, wenn ich sage, jetzt hat mir der Chef nochmal was draufgepackt, nochmal. Und dann habe ich gesagt, jetzt schickt er mir das, jetzt bin ich krank oder jetzt bin ich zu Hause und jetzt schickt er mir noch eine E-Mail und mit dem Auftrag. Und wo ich dann so eine Impulsnachricht geschickt habe, die strategisch nicht klug war, weil ich sage nicht, was ich geschrieben habe, auf jeden Fall war es nicht karriereförderlich, weil es einfach ein zu viel ist und man das eigene Bedürfnis hat, sofort antworten zu müssen. Aber der Chef wollte es einfach nur mental abladen. Man hätte das machen können, wenn man zurückkommt, etc. Und also wirklich diesen Impuls manchmal auch überdrücken, diese ständige Erreichbarkeit und sofort antworten zu müssen. Ich habe das vorhin auch wieder gehabt, hier mit Slack kam Nachrichten rein. Und man will gleich antworten und ist überfordert. Und dann wird man aggressiv gegenüber dem, der es gerade geschrieben hat. Wobei der gar nicht gesagt hat, antworte sofort. Und das nächste Tool, was du gesagt hast, auch total wichtig. Ich mache jeden Morgen meine Checklisten. Was muss ich heute eigentlich tun? Und das sieht erstmal ganz viel aus. Und wenn man es dann aber zeitlich so ein bisschen clustert und sagt, okay, wann mache ich was bis wann? Ja, jetzt haben wir gerade das Thema vorhin gehabt im Vorgespräch. Ich mache einen Umzug, ich muss dann dahin, dann muss ich die Zeiten einhalten. Und heute Morgen hat sich das alles super, super stressig angefühlt, weil es so viel zu tun. Und wenn man dann aber in die Zeitleisten guckt, ist es halt dann in den jeweiligen Situationen schon entzerrt. Und wenn man sich das so ein bisschen bewusst macht, hilft es. Und das, was du auch gesagt hast, finde ich auch super, diesen Circle of Influence. Was kann ich eigentlich beeinflussen und was nicht? Dass man das so ein bisschen beachtet. Dass man sich selbst nicht zu viel rübernimmt.
Ich hätte da im Anschluss dran gleich noch drei weitere Tipps. Mein absoluter Lieblingstipp, wenn alles zu viel wird, ist, klapp den Laptop zu und dann raus eine Runde um den Block an die frische Luft, bis du wieder klar denken kannst. Denn häufig, ja, wenn wir so richtig angespannt sind, dann wird der Stress ja immer mehr und dann können wir auch gar nicht mehr ruhig und überlegt reagieren und machen dann häufig Fehler oder tun Dinge, die wir später bereuen und die uns letzten Endes eher zur Falle werden, als dass sie helfen. Deswegen diese Pausen, gerade dann, wenn sie am wenigsten passend erscheinen, sind häufig genau das, was uns hilft. Und das Zweite ist das Grenzen setzen. Das hast du gerade auch gesagt. Wir meinen häufig implizit, dass andere bestimmte Dinge von uns selbst erwarten. In Wahrheit sind es aber die Erwartungen, die wir uns selbst zuschreiben. Also die Überzeugung, dass jemand etwas von uns erwartet, ohne dass wir hinterfragen, ob diese Person das wirklich erwartet oder ob diese vermeintliche Erwartung aus uns selbst herauskommt. Und das Grenzen setzen, das ist ganz, ganz wichtig. Denn so ein Chef, der überlegt sich häufig nicht, ob wir jetzt gerade abends eine Pause brauchen, sondern der schickt einfach seine E-Mails raus, tut seinen Job. Und die Grenzen setzen unsere Balance wahren, dafür sind wir selbst verantwortlich und das dürfen wir anderen gegenüber auch ruhig und klar kommunizieren. Also ganz, ganz wichtig.
Was würdest du sagen, gibt es typische Kontrollstrategien, die du bei Menschen beruflich wie privat beobachten kannst?
Absolut. Dieses direkte Reagieren, dass Menschen sehr schnell und sehr impulsiv dann auch reagieren, weil es einfach schwerfällt, ab einem bestimmten Stresslevel ruhig, besonnen, gelassen, überlegt zu reagieren. Und diese Reaktionen auf Kontrollverlust, die können ganz unterschiedlich ausfallen. Wir wissen das aus der Psychologie, dass gefühlter Kontrollverlust ein Risikofaktor ist für alle möglichen mentalen Belastungen und Erkrankungen. Zum Beispiel Angst. Viele Menschen fürchten die Zukunft, haben zum Beispiel generalisierte Ängste, dass sie sich exzessiv Sorgen machen über Dinge, weil sie glauben, durch diese Sorgen, diese negativen Zukunftserwartungen, die das Negative schon vorwegnehmen und ein Stück weit kontrollieren zu können, was aber letzten Endes ins Leere führt, denn diese permanente Angst und Sorge, die erschöpft uns zusätzlich. Was viele auch machen, ist, sich in rigide Regeln zu stürzen und zum Beispiel Dinge versuchen, exzessiv zu optimieren. Zum Beispiel sich sehr exzessiv befassen mit gesunder Ernährung, Sport, mit dem Körper, dem eigenen Aussehen, versuchen da besonders bewusst, gut aussehend unterwegs zu sein und sich quasi festkrallen an einer Sache, an einem Regelwert, weil es im Alltag auch Halt verspricht, etwas, woran ich mich orientieren und messen kann. Auch das kann natürlich erschöpfen, wenn ich diesen exzessiven Selbstoptimierungsdruck zum Opfer falle. Und was wir ganz häufig auch beobachten, ist die Depression, wenn ich über einen längeren Zeitraum das Gefühl habe, ich selbst bin handlungsunfähig, ich kann Dinge nicht mehr beeinflussen, dann fühle ich mich hilflos und irgendwann ploppt dieser Gedanke auf, welchen Sinn hat denn das eigentlich alles noch? Und dann setzen wir uns resigniert in die Ecke und schaffen es kaum noch, uns für irgendetwas aufraffen, motivieren zu können, weil einfach alles too much erscheint und diese Frage immer deutlicher wird, wozu das alles?
Mhm. Ich fand ja in deinem Buch, Woran wir wachsen, schon ganz toll, dass du dich auch mit Persönlichkeitstypen und Lebensphasen beschäftigt hast. In welchen Lebensphasen oder bei welchen Persönlichkeitstypen ist denn dieses Kontrollbedürfnis besonders stark ausgeprägt?
Also wenn wir mal bei der Persönlichkeit anfangen, dann sind vor allen Dingen Menschen mit einer geringen emotionalen Stabilität gefährdet. Denn emotionale Stabilität beschreibt, wie stressresistent ich bin. Und Menschen, die emotional stabil sind, die sind weniger anfällig für Stress, die erleben weniger negative Emotionen wie Angst oder Traurigkeit und bleiben einfach robuster, stabiler, auch wenn es im Außen hart auf hart kommt. Und ich denke, wir merken alle unmittelbar, das ist ein Schutzfaktor, der hilft uns im Too Much. Und wenn ich den natürlich nicht mitbringe, dann bin ich umso gefährdeter, dass mich der Alltag auf kurz oder lang überrollt. Und wenn wir uns die Lebensphasen anschauen, dann zeigt die Forschung, dass vor allen Dingen junge Menschen aktuell belastet sind. Viele Jugendliche sind aufgewachsen in einer Welt, die zunächst einmal sehr sehr behütet war, sehr beschützt und haben dann die Corona-Pandemie als harten Einschnitt erlebt, haben also am eigenen Leib erfahren, unmittelbar in ihrem Alltag, was es bedeutet, wenn so ein kollektives Ereignis im Außen kommt, wie sehr uns das selbst trifft, weil die ja dann zu Hause bleiben mussten, konnten nicht mehr in die Schule gehen. Und gerade Jugendliche, bei denen ist das ganz zentral, dass sie ihre Kontakte aufrechterhalten und ausbauen. Das hat also viele ausgebremst in ihrer Entwicklung. Und danach ist die Belastung zwar so ein bisschen zurückgegangen, aber schon auf einem hohen Niveau geblieben. Denn danach hatten ja viele von uns dieses Gefühl, dass diese kollektiven Krisen gar nicht mehr abreißen. Dann kam der Ukraine-Krieg, politisch wird es immer rasanter, also ganz viele unterschiedliche Dinge, wodurch bei vielen Menschen der Eindruck entstanden ist, gerade bei Jüngeren, Mensch, was wird eigentlich aus mir, aus meiner Zukunft? Und gerade Jüngere sind ja betroffen von diesen starken politischen, auch technologischen Umbrüchen, weil das ja ihre eigene Zukunft unmittelbar betrifft. Zum Beispiel Inflation, dass man sich gar nichts mehr leisten kann oder in Zukunft wahrscheinlich auch nichts mehr leisten können wird. Immobilie, Haus ist für viele junge Menschen weit entfernt. Dann KI, wo sich die Frage stellt, wo kann ich denn beruflich meinen Platz finden in der Zukunft, wenn das alles so weitergeht? Ja, und gerade junge Menschen treffen genau all diese Herausforderungen sehr stark.
Was passiert eigentlich mit unserem inneren Gleichgewicht, wenn diese äußeren Sicherheiten dauerhaft wegbrechen?
Das kann uns erschüttern. Also entweder kann das führen zu einer permanenten Anspannung, das kann Angst machen, all diese Reaktionen hervorrufen, die wir eben besprochen haben. Es kann aber auch sein, dass Menschen lernen, damit dauerhaft umzugehen. Und genau das ist der Weg, den wir einschlagen müssen, um langfristig handlungsfähig zu bleiben. Also die Welt, die wird chaotisch und unvorhersehbar bleiben. Das zeichnet sich ab. Wir können aber als Menschen sehr wohl lernen, auch unter unsicheren Bedingungen Halt zu finden. Und zwar nicht im Außen, sondern in uns selbst. Und was da ganz zentral ist, ist dieses Zutrauen in uns selbst. Ich packe das, egal was das Leben bringt. Auch wenn ich nicht weiß, wie die Zukunft aussehen wird, ich vertraue darin, dass ich dazu in der Lage bin, damit umzugehen, dass ich diesen Herausforderungen gewachsen bin und dass ich die Zukunft mitgestalten kann, auch wenn sie nicht absolut sicher ist. Und Unsicherheit ist ja nicht nur etwas Negatives, sondern kann auch etwas sehr, sehr Positives sein. Es bedeutet ja, dass Dinge offen sind. Ich weiß nicht, wie es ausgehen wird, aber eine offene Sache, die kann ich mitgestalten, ich kann Einfluss nehmen und ich kann die Zukunft formen. Also wir können das auch positiv betrachten.
Ich weiß nicht, was du von Generationsforschung hältst. Es gibt ja diese Kategorisierung in diese unterschiedlichen Generationen. Kannst du auch gerne mal deine wissenschaftliche Meinung zu sagen, was da ist. Aber gibt es da quasi in den unterschiedlichen Generationen auch bedingt durch die Lebensumstände, du hast ja gerade Klimawandel, Corona etc. gesagt, sichtbare Unterschiede, was das Gleichgewicht betrifft.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde die Generationenforschung sehr hilfreich. Was natürlich nicht wissenschaftlich ist, ist diese harte Einteilung in verschiedene Generationen. Und dann hört jetzt 1990 die eine Generation auf. Und wenn ich einen Tag später geboren bin, soll ich ganz andere Merkmale erfüllen. So harte Kategorien sind wenig hilfreich, aber schon dieser Vergleich grob von Menschen, die in unterschiedlichen Epochen groß geworden sind und dementsprechend ganz anders geprägt wurden. Und ein wesentliches Beispiel, was auch direkt bei deiner Frage andockt, ist der Umgang mit mentalen Belastungen. Menschen früherer Generationen haben wenig über Psychologie nachgedacht. Da galt es einfach, im Alltag zu funktionieren. Da hat man sich wenig Gedanken darüber gemacht, wie sich jetzt jemand fühlte. Und das war letzten Endes auch adaptiv, denn zum Beispiel während und nach den beiden Weltkriegen, da hatte man gar nicht die Ressourcen, um sich jetzt so viel über seine Gefühlswelt Gedanken zu machen, sondern da galt es zu überleben, sich auf das Wesentliche in Anführungszeichen zu fokussieren. Dementsprechend neigen Menschen aus diesen Generationen eher dazu, zu somatisieren. Sie haben ja für mentale Belastungen gar keine Sprache, erleben das erstmal als stigmatisierend, dass sie vielleicht jemand anderem gar nicht mitteilen würden, wenn sie psychische Belastung hätten. Gleichzeitig nehmen sie diese aber auch weniger wahr, weil sie das nie gelernt haben. Sie waren ja immer trainiert zu funktionieren, körperlich belastbar zu sein und blenden das tendenziell auch eher aus. Diese Frage, wie geht's mir gerade, welche Gefühle empfinde ich gerade und so weiter. Und bei jüngeren Menschen hat sich das fundamental gewandelt. Wir hatten ja gerade in den letzten Jahren sehr viel, dass Mental Health-Themen zugenommen haben, dass auch die Erziehung immer bedürfnisorientierter wurde, sodass gerade junge Menschen sehr stark teilweise auf ihre Emotionen, auf ihr Befinden fokussieren. Da wird also allerdings auch diskutiert, ob das nicht auch negativ ist in bestimmten Teilen. Denn wenn ich sehr stark immer auf mein Befinden schaue, auf meine Bedürfnisse und so weiter, dann bin ich vielleicht nicht mehr so resilient und handlungsfähig, wenn es dann wirklich mal hart auf hart kommt. Und dann kann es sein, dass mich die Krise eher aus der Bahn wirft. Also diese unterschiedlichen Prägungen, generationsbedingt, die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Und die sind alle adaptiv in einem bestimmten Umfeld. Also es kommt immer so ein bisschen auf den Kontext an, wann etwas hilfreich ist und wann nicht.
Ich würde gerne so ein bisschen in die Pauschalkerbe so ein bisschen hauen, einmal um zu provozieren und gleichzeitig um Klärungen haben zu wollen. Also in diesen Generationen gibt es ja auch, gab es aus dem US-Amerikanischen, diesen Generation Snowflake. Das heißt, diese so wirklich sensibel, sehr touchy sind und hast du mich nicht richtig gelesen. Und meine Töchter veralbern mich auch gern schon mit dieser sehr woken, modernen Sprache. Weil sie mich gern auch damit aufziehen und wissen, dass sie es können. Nicht, weil ich da nicht offen für bin, aber in der Überspitzung finde ich es dann doch echt anstrengend. Und wenn du jetzt sagst, da ist man sensibel, da ist man geeicht, werden die Leute dann auch weniger widerstandsfähig sein im Alltag, wenn sie es ernst meinen, mit diesen ganzen emotionalen Sensibilisierungen, Achtsamkeitsthemen?
Ja, teilweise schon. Das zeichnet sich teilweise auch ab, dass tatsächlich viele junge Menschen, die, also wenn man sehr in so einem behüteten Kokon aufgewachsen ist, ist das natürlich schwierig, dann im Echtnehmen, in Anführungszeichen, Fuß zu fassen. Es gibt diesen sehr schönen Begriff der Rasenmähereltern. Nicht nur Helikoptereltern, das sind die, die über dem Kind kreisen, damit sie eingreifen können, wenn was Negatives passiert. Und Rasenmähereltern, die treiben es noch auf die Spitze, die räumen die Hindernisse bereits aus dem Weg, bevor sie überhaupt das Kind berühren. Also sorgen dafür, dass ihr Kind möglichst smooth durchs Leben kommt, ohne dass irgendwelche Herausforderungen, Probleme sonst wie auftauchen könnten. Und das ist erstmal gut gemeint. Es führt aber dazu, dass Kinder auch nicht lernen, mit Herausforderungen umzugehen. Wenn ich dann irgendwann ausziehe aus dem Elternhaus und die Herausforderung, das Problem tritt ein, was ja immer im Leben so ist. Es kann immer sein, dass sich ein Partner von mir trennt, dass ich den gewünschten Job nicht bekomme, dass vielleicht jemand verstirbt, verunfallt, wie auch immer. Das sind alles Dinge, die gehören zum Leben dazu. Die können wir als Eltern nicht verhindern. Und wenn ich als junger Mensch dann plötzlich mit dieser Lebensrealität konfrontiert bin, aber gar keine Werkzeuge erlernt habe, die mich dazu befähigen, damit umzugehen, dann habe ich ein Problem, denn dann bin ich tatsächlich schneller und massiver überfordert.
Jetzt gibt es auch den gesellschaftlichen Trend, das heißt, es gibt ja ganz viele Partnersuch-Apps und ganz viele Dating-Möglichkeiten, viel mehr als in meiner Jugend. Und gleichzeitig haben wir immer mehr Single-Haushalte, Einsamkeit steigt. Welche Rolle spielt Einsamkeit und Orientierungslosigkeit in so einem Geflecht aus Überforderung und Kontrollsuche?
Eine ganz wesentliche. Es gibt diesen schönen Begriff der Urban Loneliness, dass viele Menschen einsam sind, obwohl sie eigentlich Wand an Wand mit anderen Menschen leben. Also wir leben ganz dicht und da sind genügend Menschen in unserem Umfeld, wir haben aber gar keinen Kontakt mehr. Und das hat natürlich etwas mit der Digitalisierung zu tun, dass wir uns in digitalen Räumen bewegen und nicht mehr in realen Lebensrollen und dann der Kontakt oft fehlt. Und damit einhergehen übrigens häufig auch die sozialen Kompetenzen verkümmern. Es gibt sehr schöne Studien, die zeigen, dass viele junge Menschen nicht mehr telefonieren möchten. Warum? Weil sie das als zu spontan und überfordernd erleben. Denn am Telefon muss ich ja spontan antworten, während ich bei WhatsApp lange überlegen kann, wie ich da jetzt reagiere. Ich kann mir gemeinsam mit ChatGPT die perfekten Formulierungen zurechtlegen und so weiter. Und all das kann ich nicht in einer spontanen, realen Interaktion mit anderen Menschen. Wenn ich natürlich diese Sozialkompetenz nicht mehr mitbringe, dann führt das auch eher dazu, dass ich mich zurückziehe und in meinem realen Umfeld nicht mehr die Kontakte suche und aufbaue und dann eher vereinsame. Und ja, Social Media sind in diesem Kontext nicht nur schlecht, sondern eben auch gut, denn unsere Beziehungsführung ist eine andere. Social Media oder diese Flucht in digitale Welten, die kann dazu führen, dass wir vereinsamen. Die kann es uns aber auch massiv erleichtern, soziale Kontakte aufzubauen. Denn ich kann ja im Netz Gruppen beitreten von Menschen, die ähnliche Interessen oder Probleme haben wie ich. Ich kann mir da ganz gezielt Freundschaften suchen, Nachbarn zum Austausch und Partner, was ja viele Menschen die Mehrheit inzwischen tun. Also Social Media ist in diesem Kontext nicht nur Fluch, sondern auch Segen, zeigt aber sehr klar, wir brauchen heute andere Kompetenzen im sozialen Miteinander, um da erfolgreich zu sein, als frühere Generationen, einfach weil sich die Lebenswelt verändert hat.
Ja, ich kam jetzt gerade wieder von einem Familiengeburtstag und kenne so bestimmte Umfelder, wo ich Menschen erlebe, wo ich sage, das Weltbild, was die haben, ist so fern von wissenschaftlichen Grundlagen, Hashtag Flat Earth. Also es gibt immer mehr Fake News und es gibt immer mehr polarisierende Weltbilder inzwischen. Warum sind Menschen in Phasen von Kontrollverlust dafür besonders empfänglich? Also warum nimmt das immer mehr zu, obwohl es ja mehr Informationen denn je gibt?
Weil gefühlter Kontrollverlust das Bedürfnis auslöst, Halt zu finden und so ganz einfache Weltbilder, Verschwörungsmythen, Populismus, all das sind Dinge, die uns einfache Antworten liefern und Halt versprechen in einer Welt, die zunehmend orientierungslos erscheint. Also wenn ich an irgendwelche Echsenwesen glaube, die die Welt lenken, dann ist das zwar abstrus auf den ersten Blick, aber es liefert mir eine ganz klare, einfache Erklärung für Probleme, die sich in Wahrheit unserer Kontrolle entziehen, und das entlastet fürs Erste. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Grund, warum Populismus gerade weltweit so stark zunimmt, weil populistische Narrative ganz einfache, überspitzte Antworten liefern und uns direkt sagen, was ist richtig, was ist falsch. Also Populismus vermittelt ja immer diese Botschaft, ich sehe dich mit deinem Problem, du gehörst zu den Guten, da gibt es die Bösen, wir gegen die, da werden Fronten aufgebaut, die unmittelbar emotional entlastend und haltstiftend sind. Langfristig ist das natürlich nicht hilfreich, weil diese Narrative vereinfachend oder falsch sind und langfristig dazu führen können, dass die Verbitterung, die Enttäuschung, die Ohnmacht noch weiter wächst, weil ich immer in so eine Richtung pushe, ich versuche irgendwie die Sündenböcke klein zu machen, wie auch immer, und merke aber irgendwann, diese Lösung, die greift gar nicht, und dann kann es sein, dass ich immer mehr hineinrutsche in diese populistischen Narrative.
Ja, also dazu das Thema, was ich auch mit Führungskräften ganz viel habe, so als eine Kernkompetenz, diese Ambiguitätstoleranz, das heißt, wie gehe ich wirklich mit Mehrdeutigkeiten um? Also wie finde ich eine gute Lösung, wenn es so viele unterschiedliche Variablen gibt und unterschiedliche mögliche Enden und Schwarz-Weiß leider oft nicht möglich ist? Und ich glaube, das erlebt man bei ganz vielen Sachen. Und das ist auch, glaube ich, bei Entscheidungsfindungen. Welches Auto nehme ich? Welche Versicherung nehme ich? Welchen Vertrag? Welches Handy? Das heißt, im Rahmen des Kapitalismus, der maximalen Wirtschaftswahl, muss ich mich ja oder kann ich mich oder möchte ich mich ja vielleicht für das beste Produkt, für die beste Dienstleistung entscheiden und bin dann 2 Stunden damit beschäftigt, das richtige Brötchen auszusuchen und kann eigentlich schon wieder Mittagessen holen, weil ich es nicht geschafft habe, mein Frühstück zusammenzustellen.
Total, und da zeigt sich ein ganz großes Paradox. Denn auf der einen Seite ist es ja wunderschön, dass wir diese Freiheiten und Wahlmöglichkeiten haben. Es ist toll, wenn man auswählen kann zwischen ganz vielen Optionen. Wir wissen aber aus der Forschung, dass genau das häufig Stress erzeugt. Es gibt so ein ganz berühmtes Marmeladenexperiment. Da haben Forschende 2 Marmeladenstände aufgebaut in einem kalifornischen Supermarkt. Bei dem einen Stand, da gab es 23 Sorten Marmelade und bei dem anderen, da gab es nur 6. Und dieser Stand mit der größeren Auswahl, der hat unheimlich viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die Leute schauten, lasen sich die Sorten und Inhalte durch und so weiter. Und gekauft wurde aber das tatsächlich beim kleineren. Warum? Weil uns diese Auswahl überfordert. Wir haben einfach Angst, die falsche Entscheidung zu treffen und lassen es am Ende besser ganz gehen, also weiter ohne die Marmelade gekauft zu haben. Und so ist das überall im Leben, dass wir uns häufig gestresst fühlen, überfordert. Denn wenn die Optionen zunehmen, steigen gleichzeitig auch die Opportunitätskosten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht die richtige Wahl treffe in diesem Meer an Möglichkeiten, die wird immer höher, und das macht uns Angst. Stress blockiert uns und führt häufig dazu, dass wir uns überhaupt nicht entscheiden und stehen bleiben. Und das kann fatale Folgen haben, gerade in der Arbeitswelt, wenn ich da als Führungskraft keine Entscheidungen treffe, aus Angst, etwas Falsches zu tun, dann bleibe ich stehen, ich gehe nicht mit der Zeit und ich werde zwangsweise stecken bleiben. Als Menschen neigen wir dazu, Nichthandeln als sicher einzuschätzen, unterschätzen aber kolossal die negativen Konsequenzen. Denn wenn ich nicht handle, ist das auch eine Entscheidung und die führt langfristig häufig zu deutlich fataleren Konsequenzen, als wenn ich mich einmal falsch festgelegt habe.
Spotify ist nicht gern, ich sag mal kurz ein böses Wort. Also bei der Bundeswehr haben wir immer gesagt, wenn scheiße, dann scheiße mit Schwung. Das heißt, wenn ich so eine falsche Entscheidung treffe oder wenn ich muss eine Entscheidung machen und da muss ich es aber durchziehen. Aber immer dieses Hadern, immer dieses Nachfragen, immer wieder, das blockiert und hält eine ganze Organisation auf. Und das ist halt kritisch. Und das bei einer, also ich finde es gerade spannend, weil ich hier gerade so ein neues Seminar entwickelt habe, Military Leadership, wo es um schnelles, iteratives Handeln geht und um Entscheidungszyklen. Und unter Zeitdruck entscheiden und dann aber auch durchziehen. Und es gibt immer A, B und C, muss alles nicht gut sein. Also es gibt nie eine perfekte Entscheidung. Aber keine Entscheidung zu treffen, führt definitiv dazu, dass in der Simulation das zum Beispiel schlecht ausgeht. Und ich finde dein Beispiel mit der Auswahl, mit den Marmeladen total spannend, weil ich merke das, wie aggressiv ich werde. Ich bin am Bahnhof, muss schnell umsteigen, habe 20 Minuten. Wir wissen, Deutsche Bahn ist sowieso ein einziger Stresstest für die mentale und körperliche Belastung, weil man muss plötzlich mit Reisegepäck von einem Glas aufs nächste wechseln und dann sagen sie wieder, nee, es war doch das andere und dann denkt man, es ist irgendwo versteckte Kamera. Und wenn man dann noch einen Kaffee haben will und lande dann in einem Starbucks, das ist dann der maximale Stresstest für mich, weil dann eine Auswahl an vielen, vielen, vielen Produkten kommt und ich will eigentlich nur einen Kaffee. Und dann muss man sich da durcharbeiten und alle Fragen beantworten. Und das ist gar nicht so leicht. Und ich finde deswegen finde ich dieses Beispiel so schön, dass in den kleinen alltäglichen Dingen schon so viele Herausforderungen einen erwarten. Jetzt könnte man sagen, das ist alles toll, aber manchmal sagt man, ich will doch jetzt einfach nur einen Kaffee und ich will jetzt einfach nur in den Zug einsteigen. Aber diese kleinen Alltagssituationen sind das, was dann Add-on ist zu, man will eigentlich zu einem Seminar, man will zu einem Workshop, man will zur Familie XY. Und ich glaube, das hatte man früher quasi halt nicht und dafür war der Mensch, hatte nicht so viele Entscheidungen vermutlich zu treffen.
Ja, und gleichzeitig unterscheiden sich Menschen auch daran, wie sie Entscheidungen treffen. Und das ist unterschiedlich hilfreich. Wir haben in der Psychologie das Konzept der Maximizer und der Satisfier. Maximizer sind Menschen, die versuchen, das Beste aus jeder Entscheidung rauszuholen. Die wollen sich auf jeden Fall optimal entscheiden. In jeder Situation sind also sehr, sehr perfektionistisch. Und das führt häufig dazu, dass man sich schon in dem Moment, wo man sich entscheidet, unwohl fühlt, weil man nämlich die Opportunitätskosten plötzlich sieht und danach dem lange hinterherdenkt mit diesem, was wäre gewesen, wenn ich mich doch für das und das entschieden hätte, was sehr, sehr kräftezehrend sein kann. Und Satisfier, die sind da anders unterwegs. Denen geht es nämlich nicht darum, sich immer perfekt zu entscheiden, sondern eine gute, zufriedenstellende Wahl zu treffen. Dementsprechend können sie entspannter und schneller entscheiden und grübeln danach nicht so lange über mögliche Fehlschlüsse. Und das ist sehr, sehr hilfreich in unserer chaotischen Welt und wir können uns gar nicht immer richtig entscheiden. Das ist schier unmöglich. Wir müssen versuchen, da möglichst pragmatisch zu sein, damit wir im Flow bleiben. Also damit wir mit den Wellen, die das Leben bringt, reiten und da die richtige Balance finden. Und da geht es eben häufig darum, zu handeln, etwas Gutes zu tun, auch wenn es vielleicht nicht immer das Perfekte ist.
Notiz an mich, nehme ich mir mit. Im Zentrum deines Buches steht ja der Begriff Selbstwirksamkeit. Was verstehst du darunter und warum ist es der Schlüssel zum Umgang mit dem Too Much?
Selbstwirksamkeit meint das Vertrauen, dass ich eine bestimmte Herausforderung in meinem Leben bewältigen kann. Also man kann dieses Konzept domänenspezifisch betrachten. Ich glaube, dass ich mich auf die Klausur vorbereiten kann, die nächste Woche ansteht. Oder ich glaube, dass ich die Konflikte mit meinen Kindern im Supermarkt erfolgreich austragen kann. Oder ich glaube, dass ich copen kann, wenn ich eine Diagnose erhalte und mich dann entsprechend verhalten kann, um wieder gesund zu werden. Und dann kann man das Ganze auch noch globaler betrachten. Glaube ich, dass ich insgesamt den Herausforderungen, die das Leben bringt, gewachsen bin und da entsprechend Lösungen finde. Und genau diese Haltung, die ist in unserer chaotischen überfordernden Welt zentral. Wir können nicht alles kontrollieren, wir können die Zukunft nicht vorhersagen, wir wissen nicht, was kommt, aber wir brauchen dieses innere Vertrauen, diese Stabilität. Ich werde einen Weg finden, auch wenn das Leben mir Wellen bringt.
Was würdest du sagen, worin liegt für dich der entscheidende Unterschied zwischen äußerer Kontrolle und innerer Selbstwirksamkeit?
Äußere Kontrolle ist, wenn ich versuche, alles im Griff zu haben, jede Unwägbarkeit, jedes Risiko zu minimieren, um wirklich immer die Zügel in der Hand zu haben. Und das führt letzten Endes ins Leere. Das führt dazu, dass wir immer mehr erschöpfen. Und da kommen wir ganz schnell in so einen Teufelskreis, dass wir immer mehr Energie hereingeben, weil wir einen entlastenden Zustand suchen. Der tritt aber nicht ein. Ergo brennen wir langfristig aus. Und Selbstwirksamkeit ist diese Gelassenheit, dass ich ein Stück weit loslassen kann. Ich kann auch mal eine Pause machen. Ich muss nicht immer gleich die perfekte Lösung haben, aber ich habe eben diese Gewissheit, ich werde schon damit umgehen können und ich finde einen Weg, auch wenn er jetzt gerade noch nicht so klar ist oder wenn ich auch nicht immer weiß, was kommt. Also letzten Endes hat es auch sehr viel mit Akzeptanz des Unwägbaren zu tun. Wir müssen im ersten Schritt erstmal akzeptieren, dass wir nicht alles in der Hand haben und da ein Stück weit diese Kontrolle aufgeben und loslassen.
Aber ja, was bedeutet für dich echtes Loslassen und was wird dabei häufig missverstanden?
Also Loslassen ist zum Beispiel dieses, angenommen ich sehe jetzt im Internet, dass es wieder neue KI-Fortschritte gibt und dann kann es passieren, dass ich immer weiter nach Lösungen suche, nach Informationen, um da möglichst die Lage im Blick zu haben, um dann eine Lösung finden zu können. Und loslassen würde bedeuten, ich kann das auch mal beiseite legen. Ich muss nicht genau wissen, was passiert, weil das ja auch zu diesem Zeitpunkt gar nicht verfügbar ist und kann da erstmal gelassen bleiben und mir sagen, ich widme mich denen, wenn dann die Probleme tatsächlich da sind. Also auch dieses gedankliche Loslassen, dass ich nicht permanent um mögliche Probleme, irgendwelche Wahrscheinlichkeiten, Eventualitäten kreise, sondern mich auf das Hier und Jetzt fokussiere. Das wissen wir auch aus der Forschung, dass das unheimlich wirksam ist, gerade wenn ich überfordert bin, denn das ist ja etwas, was im Kopf ist. Diese ewigen Schleifen von möglichen Problemen, Dingen, die außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegen, sich davon zu lösen und sich zu fokussieren auf das unmittelbare Hier und Jetzt. Was kann ich in diesem einen Moment jetzt gerade selbst beeinflussen und tun, auch wenn es vielleicht nicht mit der Weltlage zusammenhängt? Ich werde den Klimawandel als einzelne Person nicht beherrschen können, aber ich kann mir im Hier und Jetzt überlegen, wo kann ich denn einen ganz kleinen Beitrag leisten und mich einbringen für das Klima oder für eine andere Sache. Oder noch kleiner, ich kann, wenn ich total überfordert da sitze, erstmal den Abwasch machen. Dann habe ich eine kleine Sache heute schon erledigt und meinem Körper dadurch signalisiert, ich bin wirksam, ich kann handeln.
Sehr schön. Deine Bücher kennzeichnen sich ja oder macht es ja auch aus, dass die immer einen sehr praktischen Anteil haben. Und du hast ja auch ein 6-Wochen-Programm eingebaut. Wie ist dieses Programm aufgebaut und warum gerade 6 Wochen?
Dieses Programm, das habe ich nicht für das Buch entwickelt, sondern schon vorher. Wir führen bei uns nämlich eine ganz große Präventionsstudie durch in Kooperation mit der Charité, wo es darum geht, die Selbstwirksamkeit von jungen Menschen zu stärken. Und da bieten wir ein Training an, was insgesamt 6 Wochen dauert. Und diese 6 Wochen, die fokussieren sich vor allen Dingen auf 4 Quellen, Einflussfaktoren auf die Selbstwirksamkeit von Albert Bandura, einem ganz großen Psychologen, der das Konzept letzten Endes auch begründet hat. Und das Wichtigste für die eigene Selbstwirksamkeitserwartung ist einmal die Erfahrung, Dinge bewältigen zu können. Also wenn ich als Schülerin erfahren habe, Mensch, Mathe, da konnte ich mich immer gut auf die Tests vorbereiten, dann werde ich auch weniger Angst haben bei der nächsten Mathe-Klausur und da eher darauf vertrauen, dass ich mich vorbereiten kann, weil ich ja entsprechende Erfahrungen schon in der Vergangenheit gemacht habe. Und so ist das mit allen Lebensbereichen. Es geht immer darum, selbst Erfahrungen zu sammeln. Ich kann etwas bewältigen. Deswegen sind auch diese ganz kleinen Mikroschritte im Alltag so wichtig, weil sie unserem Körper, unserem Geist signalisieren, ich bin wirksam, ich kann etwas tun. Die zweite Quelle ist die stellvertretende Erfahrung. Habe ich Menschen in meinem Umfeld, die mir ähnlich sind, mit denen ich mich auch identifiziere, bei denen ich beobachte, Mensch, die packen das. Zum Beispiel die Mitschülerin aus der Parallelklasse, die das immer wunderbar schafft, sich auf die Klausuren vorzubereiten. Mit der kann ich mich identifizieren. Ich kann die vielleicht auch fragen, ob die ein paar Tipps für mich hat. Und wenn ich sehe, da sind andere Menschen um mich herum, die kriegen es auch gebacken und die sind mir ähnlich, also ich traue mir Ähnliches zu, was ich auch diesen Personen zutraue, dann macht das Mut. Das sind Role Models, an denen kann ich mich orientieren. Der dritte Punkt ist die Ermutigung. Habe ich Menschen in meinem Umfeld, die mir gut zureden, die wirklich an mich glauben und mir das auch zeigen? Das ist ganz wichtig, zum Beispiel in der Erziehung, dass man Kindern immer zeigt, dass man in sie glaubt, sie darin bestärkt, dass sie etwas bewirken können. Und auch bei Erwachsenen ist das noch zentral. Am Arbeitsplatz habe ich da einen Chef, der mich nicht immer nur zur Sau macht, sondern mir hier und da auch sagt, hey, das machst du richtig gut, klasse, und da können wir jetzt drauf aufbauen. Und der vierte Punkt sind die körperlichen und emotionalen Zustände. Wenn wir extrem gestresst sind und das auch körperlich spüren, dann passiert häufig Folgendes. Wir schließen von diesem körperlichen Zustand auf unsere eigene Unfähigkeit. Wir sagen dann, Mensch, mir geht's gerade so schlecht, mein Herz rast, das ist ein Zeichen dafür, dass ich es nicht hinkriege. Wir interpretieren also diese körperlichen Signale als Indiz für die Überforderung. Man kann das aber auch anders deuten, gelassener, und sich sagen, hey, mein Herz, das pocht gerade, aber ich kann trotzdem mich der Sache widmen. Das lenkt mich jetzt vielleicht gerade ein bisschen ab, aber es ist auch gar nicht so tragisch. Ich nehme das zur Kenntnis, ich akzeptiere das, aber ich mache trotzdem weiter. Und dann sind wir sehr gelassen, sehr viel gelassener in der Sache, können uns dem viel besser widmen, und häufig nehmen diese Symptome dann auch ab durch diese Akzeptanz. Also dieser Umgang mit Gefühlen und mit körperlichen Zuständen, der spielt auch eine ganz wesentliche Rolle dafür, ob wir uns im Alltag wirksam fühlen oder nicht.
Sehr schön. Wenn unsere Hörerinnen und Hörer nur eine zentrale Botschaft aus dem Buch Too Much mitnehmen sollten, welche sollte das sein?
Dass wir im Leben nicht alles kontrollieren können, auch nicht müssen, aber wir dürfen darauf vertrauen, dass wir den Wellen des Lebens gewachsen sind, und wir dürfen uns dem öffnen und wirksam werden in unserem Alltag.
Sehr schön. Wem würdest du das Buch empfehlen?
Prinzipiell allen Menschen, denen das Leben hier und da too much ist. Und ich glaube, das sind relativ viele Menschen. Menschen, die das Familienleben wuppen. Menschen, die im Arbeitsalltag überlastet sind. Menschen, die sich Sorgen um die Zukunft machen. Jüngere Menschen, aber auch ältere. Also eigentlich ist das hoffentlich für Menschen in allen Lebenslagen geeignet. So ist es zumindest angelegt.
Also, ich gebe euch nochmal den Titel mit, wenn ihr auch Lust gekriegt habt, das Buch zu holen. Das Buch heißt Too Much, erscheint beim DTV-Verlag, und Untertitel: Warum wir Kontrolle suchen und Kraft im Loslassen finden. Und wie ihr schon gehört habt, Eva erklärt es ganz toll, super verständlich, und gleichzeitig hat es einen extrem hohen Praxisanteil. Deswegen auch hier nochmal von mir die Empfehlung. Eva, jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich.
Sehr gerne.
Ich habe schon geguckt, es sind über 120 Folgen schon wieder her, dass wir gesprochen haben. Es ist ein wenig Wasser den Main runtergeflossen. Mal gucken, ob sich was geändert hat. Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz, erreicht zu haben?
Ich konnte früher schlecht mit Misserfolgen umgehen. Also ich war es in der Schulzeit immer gewohnt, dass die Dinge gut laufen, dass ich immer gute Noten hatte. Und wenn man in der Wissenschaft Fuß fasst, macht man immer die Erfahrung, dass es viele Rückschläge gibt, dass Paper abgelehnt werden, Grants abgelehnt werden, Dinge, die man macht, die Dinge, die man selbst macht, andere teilweise nicht so toll finden. Das gehört immer dazu, und das muss man aber lernen. Das fiel mir anfangs schwer, und mittlerweile bin ich da sehr gelassen mit geworden, und da bin ich stolz drauf, dass ich gut damit umgehen kann, wenn es Rückschläge gibt.
Sehr schön. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, und mich nervt es manchmal, wenn Abläufe nicht so funktionieren, wie ich das gerne hätte. Auch Stichwort loslassen, da würde ich mir teilweise tatsächlich auch mehr innere Gelassenheit, Ruhe wünschen, etwas weniger Ungeduld.
Okay, davon habe ich auch heute nicht viel mitgekriegt. Vielleicht für euch, liebe Zuhörerinnen. Ich hatte hier 3-4 Mal einen Wackelkontakt und musste 3-4 mein Setup neu starten. Aber da blieb sie ganz geduldig. Welche 3 Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Ich glaube, die waren hier auch schon im Podcast, nämlich das Buch Ambition von Dorothea Assig und Dorothea Echter. Genau. Ja. Das ist ein ganz tolles Buch. Da geht es darum, ja, wie man seine persönliche und berufliche Ambition in die Welt bringen kann. Das richtet sich vor allen Dingen an Top-ManagerInnen, also eine sehr ausgewählte Gruppe. Ich finde, man kann das aber sehr gut übertragen auf die Frage, mit welcher Haltung gehe ich durch mein Leben. Und ich fand das unheimlich ergiebig, inspirierend, ganz toll geschrieben, dieses Buch Ambition. Dann ein weiteres Buch von einem ehemaligen Klassenkameraden von mir, mit dem ich immer sehr viel philosophiert habe in der Schulzeit. Das ist das Buch Wozu das alles von Christian Uhle, ein Philosoph, der schreibt über den Sinn des Lebens. Und das ist ja eine Frage, die viele Menschen beschäftigt. Man rackert sich Tag für Tag ab und irgendwann ploppt die Frage auf, wozu das alles nach dem Sinn des Lebens. Und diese Reise gestaltet er unheimlich schön mit ganz vielen Studien. Also es ist sehr wissenschaftsnah, aber natürlich eher praktisch und leicht geschrieben. Ja, ein ganz wunderbares Buch.
Und eins darfst du noch, oder?
Ja, ich habe noch ein drittes, das ist aber ein ganz anderes. Das Buch heißt Triebhaft, ist geschrieben von einer ganz lieben Freundin von mir, Gilda Giebel. Die ist Psychologin in der Sicherheitsverwahrung und arbeitet da mit Schwerstkriminellen und ordnet das ein, wie es zu so sehr extremen Handlungen und Persönlichkeitsausprägungen kommt, zum Beispiel bei Massenmördern und so weiter. Und der Grund, warum ich sowas so interessant finde, ist, weil diese menschlichen Extreme natürlich unheimlich anschaulich und plakativ sind für die Extremformen der menschlichen Psyche. Also sie verraten etwas für den Menschen, auch über Menschen, die auf eine Art und Weise handeln, was wir überhaupt nicht nachvollziehen können auf den ersten Blick. Und ich finde das total spannend, sich mit so etwas psychologisch zu befassen.
Stark. Und weil letztens eine Leserin sich bedankt hat, dass ich immer nochmal die Querverweise gebe, also die Folge mit Dorothea Assig und Dorothee Echter ist die Folge 127 und heißt Wie blockieren Karrieremythen meinen Erfolg? 2 ganz zauberhafte Damen mit ganz tollen Büchern, auch klare Empfehlungen, auch gerne zu dem Newsletter von den beiden anmelden. Hochgradig spannend. Welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert?
Zum Beispiel, alles muss perfekt sein. Ich bin schon von Hause aus sehr perfektionistisch veranlagt. Also ich bin schon so ein Maximizer-Typ von Hause aus. Ja, das war für mich eine Herausforderung, daran zu arbeiten, um das so ein bisschen abzulegen.
Welche hat dich zum Erfolg geführt?
Schon auch diese Eigenschaft, weil sie gleichzeitig bedeutet, dass ich sehr ambitioniert bin, dass ich mich nicht mit, also manchmal ist es ja auch hilfreich, sich nicht mit gut genug zufrieden zu geben, sondern wirklich das Bestmögliche rauszuholen, gerade wenn man bei etwas das Maximum erreichen möchte. Man sollte das nicht immer machen im Leben, haben wir ja eben drüber gesprochen, aber es gibt hier und da Dinge, wo es lohnenswert sein kann, sich so richtig reinzuhängen, und wenn es hart auf hart kommt, dann gelingt mir das häufig auch.
Ja, also finde ich total spannend, weil genau deswegen ist die Frage so formuliert und kommt ganz oft raus, dass der eine Glaubenssatz quasi 2 Seiten der Medaille sind oder die gleiche Medaille, und es führt zum Erfolg und kann auch im Weg stehen. Und ich glaube, genau bezogen auf dein Buch und was du gesagt hast, zu schauen, okay, wann kann ich denn da ein bisschen loslassen oder wann brauchst du von dem anderen ein bisschen mehr, von dem anderen ein bisschen weniger, ist, glaube ich, auch ein Erfolgsrezept. Was ist das Lieblingsfoto aus deiner Kindheit?
Ich habe sehr viele schöne Fotos zu Hause. Mein Vater, der war Fotograf, und meine Eltern haben wunderschöne Fotoalben gestaltet für meine Geschwister und mich. Und da habe ich ganz viele Aufnahmen. Da könnte ich mich jetzt gar nicht für eines entscheiden.
Credits to the parents. Okay. Was ist der Ausgangsort deiner Lebensreise?
Der Ausgangsort, du meinst, wo ich geboren bin?
Nö, ich sag gar nicht, was die Frage ist. Die Frage.
Also ich bin gebürtige Kölnerin, da habe ich den Karneval auch viel mitgenommen. deswegen auch viele schöne Kindheitsfotos von mir im Karnevalskostüm. Also diese Lebensweise ist, denke ich, sehr positiv, das Humorvolle, dass man nicht immer alles ganz ernst nehmen muss, sondern auch mal locker sein kann, loslassen zum Beispiel am Karneval. Und dann hatte ich aber auch viele Stationen in anderen Ländern. Ich war zum Beispiel lange in Neuseeland, ich war auch lange in Ohio, jetzt ganz lange an der UCLA. Und diese Stationen, die haben mich, denke ich, alle geprägt, weil so ein längerer Lebens- oder Forschungsaufenthalt ja immer dazu führt, dass man sich mit anderen Lebensweisen, Denkarten, Kulturen auseinandersetzt. Und das finde ich super spannend und da habe ich immer ganz, ganz viel rausgezogen.
Wo findest du Ruhe und Gelassenheit?
Vor allen Dingen bei einem entspannten Abendessen mit guten Freunden, das mag ich total gerne. Ich gehe sehr gern vietnamesisch essen. Es gibt tolle Vietnamesen in Berlin. Ja, das mag ich. Ich mag spannende Gespräche, wo man Raum und Zeit vergisst, wo man so richtig resoniert mit seinem Gegenüber, das Gefühl hat, der, die andere versteht mich. Und das genieße ich sehr. Das gibt mir sehr viel Kraft in meinem Alltag.
Schön. Welche Werte, Charaktereigenschaften, Wesenszüge und Verhaltensweisen hat dein Lieblingsmensch?
Mein Lieblingsmensch ist mein Mann und der ist unglaublich geduldig und ich bin überhaupt nicht geduldig und ich finde das so beeindruckend. Also den bringt gar nichts aus der Ruhe. Ich weiß nicht, wie der das macht, aber ich bewundere das total. Ich finde das einfach ganz toll.
Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Also eine wichtige Erkenntnis war, dass es nicht immer nur gerade bergauf geht, sondern es gibt Umwege, es gibt Rückschläge, es gibt Misserfolge und die gehören dazu. Die bringen uns langfristig häufig weiter, als wir in dem Moment des Misserfolgs glauben. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, gerade in Deutschland, wo wir eine sehr, verbesserungsdürftige Fehlerkultur haben. Das ist eine Erkenntnis. Eine andere wichtige Erkenntnis ist, dass Menschen ganz unterschiedlich sind, auch im Berufsleben. Das ist auch interessant im Führungsalltag, wo man ja mit vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten zusammenarbeitet. Und da gilt es, sich nicht über die Eigenarten anderer aufzuregen oder vermeintlichen Eigenarten, sondern mal offen zu sein und sich darauf einzulassen, dass Menschen eben ganz unterschiedlich sind und da auch unterschiedliche Zugänge zu finden. Und eine dritte Erkenntnis, da muss ich mal überlegen, Arbeit ist nicht alles. Also ich bin ein sehr ambitionierter Mensch, ich arbeite auch viel, aber ja, es gibt eben auch andere Dinge im Leben. Es kann ja auch sein, dass man seinen Job verliert, dass man krank wird, dass das Schicksal es eben so will, dass man seinen Job, das, was man immer gemacht hat, nicht mehr weiter ausüben kann. Und gerade für solche Situationen, aber auch in anderen, ist es ganz wichtig, dass man nicht alles auf eine Karte setzt, sondern sich immer wieder ins Gedächtnis ruft, das Leben ist endlich. Was will ich mit meiner Zeit getan haben? Und das ist natürlich nicht nur die Arbeit, das sind zum Beispiel auch Beziehungen zu anderen Menschen, Familie, aber auch grundlegende Erfahrungen, zum Beispiel auf Reisen in fremden Kulturen. Das finde ich wichtig, sich so einen offenen Blick zu behalten, anstatt da so in den Tunnel zu geraten im Arbeitsalltag.
Welche Menschen inspirieren dich?
Vor allen Dingen Menschen, die eine bestimmte Vision oder Ambition haben. Also es muss gar nicht beruflicher Natur sein, aber ich mag Menschen, die so ein Ziel haben oder eine Vision und dafür eintreten und sich engagiert mit diesen Ideen und Zielen auseinandersetzen. Das finde ich sehr beeindruckend und inspirierend.
Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend beim Vietnamesen verbringen könntest, mit wem würdest du das gerne tun und warum?
Ich finde es immer spannend und ich glaube, das habe ich auch schon mal in einer früheren Podcast-Folge bei dir geantwortet. Ich frage mich immer bei so SpitzenpolitikerInnen, wie jetzt konkret deren Alltag aussieht, auch deren Vorbereitung auf jetzt wichtige Gespräche. Wenn jetzt zum Beispiel jemand Donald Trump trifft, wie bereitet der sich darauf vor? Was passiert eigentlich alles so im Back, was wir von vorne gar nicht gar nicht beobachten oder erfassen können. Deswegen fände ich das spannend, mal mit einem Spitzenpolitiker oder einer anderen Person aus so einem repräsentativen, förmlichen Amt zusammenzusitzen und das zu erfahren.
Würdest du es spezifisch machen? Also wer oder was? Also ein Friedrich Merz oder ein XY oder eine XY?
Also mit Friedrich Merz als Gesprächspartner wäre ich auf jeden Fall schon happy.
Ja. Okay. wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
Auch so ein bisschen mehr Gelassenheit. Ich glaube, ich habe mir immer sehr viel Sorgen und Gedanken um Dinge gemacht, was im Endeffekt nicht nötig war. Viele Dinge ergeben sich mit der Zeit. Da geht es auch nicht darum, immer extrem schnell zu sein. Ich habe mich da manchmal so ein bisschen auf so einzelne Ziele und irgendwelche Zeitpunkte versteift. Und ich glaube, mit ein bisschen mehr Gelassenheit wäre das Ganze stressfreier und entspannter gewesen und mindestens genauso erfolgreich.
Das heißt, dein Rat an die junge Eva ist?
Bleibe entspannt, das wird sich schon alles fügen.
Relax, nehmen wir gleich den Titel deines
genau.
Buches. was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Das finde ich super spannend, weil ich mir diese Frage tatsächlich auch aktiv in meinem Alltag stelle. Ganz, ganz wichtige Frage im Coaching, meine Lieblingsfrage. Und ich möchte auf jeden Fall etwas bewirkt haben in der Welt, etwas verändert haben, Debatten geprägt haben, zum Beispiel über die Psychologie in der Gesellschaft. Warum brauchen wir jetzt Handlungskompetenz? Und ich möchte enge Beziehungen aufgebaut und vertieft haben, also zu Menschen aus der Familie, zu engen Freunden, da wirklich zu wissen, es gibt so ein Umfeld von Menschen, die zu denen man wirklich so eine ganz innige persönliche Bindung hat. Das finde ich unheimlich schön und wichtig für ein erfülltes Leben.
Und wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Ich sag manchmal so scherzhaft, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. So ein bisschen aus dem Scherz, weil viele Prozesse erfordern ja, dass man dranbleibt, auch wenn das so ein bisschen mühsam ist. Da muss man dann so behördlich irgendwelche Formulare noch abschicken und hier eine Kleinigkeit und das. Und das zehrt manchmal im Alltag. Und ich versuche da einfach dran zu bleiben und mir das zu sagen, wenn man lange kontinuierlich an einer Sache dranbleibt, dann ergibt sich da häufig auch die Lösung raus. Und das ist eine, denke ich, sehr gute, wichtige Haltung, die auch gut zu dem Buch passt, dass man einfach gelassen bleibt.
Sehr schön. Liebe Eva, vielen, vielen lieben Dank. Also ich kann nicht mit dem Buchtitel in Resonanz gehen, was dieses Gespräch betrifft. Für mich war es auf jeden Fall nicht too much. Vielen Dank, dass du abermals Gast warst und mit mir über dein Buch gesprochen hast, Too Much, warum wir Kontrolle suchen und Kraft im Loslassen finden. Vielen Dank.
Ich danke dir, Dani, für das tolle Gespräch.
Tschüss.
Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.